Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Grenzziehungen sind immer Kinder ihrer jeweiligen Zeit und sind dann aus der historischen Distanz oft nicht immer ganz nachvollziehbar. Vor allem, wenn die historischen Voraussetzungen dieser Grenzziehung so gar nicht mehr da sind. Das kann man in Deutschland ganz gut beobachten an der Grenzziehung zwischen den Bistümern der katholischen Kirche beziehungsweise den jeweiligen Gliedkirchen der evangelischen Kirche in Deutschland. Da gibt es zum Beispiel die kleine Lippische Landeskirche, die grob gesagt das Gebiet des Landes Lippe umfasst. Ein deutscher Staat, der seit gut 100 Jahren nicht mehr existiert, soweit so klar. Aber dann gibt es quasi direkt nebenan auch noch die evangelisch-lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe. Die aber liegt, ebenfalls grob gesagt, auf dem Gebiet des Fürstentums Schaumburg-Lippe. Das gibt es natürlich auch nicht mehr. Und diese Kirche ist dann im Übrigen auch noch mal ein ganzes Stück kleiner als die lippischen Nachbarn. In Zeiten perspektivisch sinkender Einnahmen durch Kirchensteuern, da wird dann die Frage, braucht man diese einzelnen kleinen Gliedkirchen wirklich noch? Da wird diese Frage immer drängender gestellt. Nur die Gleichung, weniger Landeskirchen gleich weniger Ausgaben, die ist nicht so eindeutig, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Wir haben Pro- und Kontrastimmen versammelt.
Ja, die Grenzen der jetzigen Landeskirchen stammen aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Dass die auf bestimmte Fragestellungen heute also nicht reagieren, das ist mit Händen zu greifen, das wissen auch alle. Also der Druck nimmt zu an der Stelle.
Sagt Thies Gundlach, Vizepräsident im Kirchenamt der EKD. Die EKD macht keinen Hehl daraus, dass die kleinen Landeskirchen keine Zukunft hätten. Auch die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, früher Präses der EKD-Synode, hatte kürzlich gefordert, die Zahl der Landeskirchen zu reduzieren. Das sehen die Kleinen naturgemäß anders. Joachim Liebig ist Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, der mit 30.000 Mitgliedern kleinsten Landeskirche.
Was für uns jetzt hier in Anhalt tatsächlich bedeutsam ist, wir sind die einzig verbliebene öffentlich-rechtliche Institution in den Grenzen von Anhalt.
Diese Grenzen beziehen sich auf das alte Fürstentum und von 1918 bis 1945 den späteren Freistaat Anhalt, gelegen zwischen Harz und Fläming.
Nachdem nicht zuletzt zu Zeiten der DDR dieses Identitätsmoment ganz bewusst an die Seite geschoben wurde, sind wir als Landeskirche auch in der Verantwortung, so eine regionale Identität wiederzubeleben, nicht etwa aus Nostalgie, sondern weil es nach meinem Dafürhalten gerade auch in unserer Zeit besonders bedeutsam ist, zu sagen, es gibt eine regionale Identität, die dann auch die Freiheit schafft, zu sagen, ich kann mich auch letztlich sogar um globale Themen kümmern.
Gerade in einer zunehmend globalisierten Welt könne eine regional verankerte Landeskirche so etwas wie Heimat schaffen.
Also es geht um diese Regionalität, die halte ich nicht für nostalgisch, sondern die halte ich für notwendig angesichts der zwingenden Globalisierung, in der wir leben. Ansonsten wird Heimat, dieser Begriff wird dann in vollem Umfang von Menschen in Anspruch genommen, denen ich diesen Begriff nicht gönne.
Nämlich Nationalisten und Rechtsextremen. Doch das ist nicht ganz billig. Der Haushalt dieser kleinen evangelischen Landeskirche Anhalts wird zu einem Viertel aus Zuwendungen der Westkirchen finanziert. Rund 4 Auto- oder Zugstunden weiter westlich, die Lippische Landeskirche mit Sitz in Detmold, ist die große unter den kleinen. Sie hat 150.000 Mitglieder. Ihr Gebiet umfasst seit Mitte des 16. Jahrhunderts das des Landes Lippe, das 1947 ins Bundesland Nordrhein-Westfalen eingegliedert wurde. Dietmar Ahrens ist sich dieser jahrhundertealten Tradition bewusst. Er ist als Landessuperintendent Leiter der Lippischen Landeskirche.
Für viele Menschen ist, glaube ich, so diese Identifikation mit dieser Region, mit Lippe, spielt schon eine große Bedeutung. Und da passt das dann gut rein, dass wir eben auch in derselben Region als Landeskirche tätig sind.
Und er nennt ein weiteres Argument, das für eine kleine Landeskirche spreche. Lippe sei eine Kirche der kurzen Wege.
Also man erreicht die Menschen schnell, wenn man mit denen reden will. Das sind keine langen Prozeduren oder so. Man kennt sich. Das ist oft ein Vorteil, kann manchmal auch ein Nachteil sein. Aber ich glaube, so diese Nähe zu den Menschen und die Nähe auch der landeskirchlichen Institution zu den Menschen, das würden viele schon als auch einen großen Vorteil sehen.
Doch der anhaltinische Kirchenpräsident Joachim Liebig will das Argument einer größeren Identität mit kleinen Landeskirchen nicht überbewerten.
Also ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, im Protestantismus bezieht sich die Identität von Gemeindegliedern wesentlich zunächst erstmal auf die eigene Gemeinde. und dann in der Regel noch auf den jeweiligen Kirchenkreis. Die landeskirchlichen Strukturen sind auch nach meinen Erfahrungen in größeren Landeskirchen eher von ferner Bedeutung.
Und auch beispielsweise die Austrittszahlen sprechen nicht unbedingt dafür, dass Protestanten die kleinen Landeskirchen seltener verlassen als die großen.
Ich glaube, da spielt auch die Größe oder die Kleinheit gar keine Rolle, sondern wir sind dann als Kirchen in jeder Hinsicht Teil eines gesellschaftlichen Entwicklungsstranges, der bei uns eben weiterhin in die Säkularität läuft und in die Individualisierung.
Bischof der dritten kleinen Landeskirche, nämlich der von Schaumburg-Lippe, ist Karl-Hinrich Manske. Er kontert ein Argument, das oft gegen kleine Landeskirchen angeführt wird. Man müsse Doppelstrukturen vermeiden. Dem hält Manske entgegen:
Unsere Landeskirche hat keine mittlere Ebene. Sie ist in der Größe eines Kirchenkreises in anderen Landeskirchen eine eigene Landeskirche. Wir haben zwei Superintendenten, aber nur eine übergemeindliche Handlungsebene, die Landeskirche selbst. Und wir haben eine sehr schmale Verwaltung.
90% der Kirchensteuergelder würden den Kirchengemeinden zugutekommen, betont der Bischof.
Wenn man nun dieses Modell auf die EKD-Ebene oder andere große Landeskirchen übertragen würde, würde das einen enormen Schub dort für gemeindliche Arbeit geben. Aber wir erwarten ja gar nicht die Schaumburgisierung der EKD. Aber Doppelstrukturen oder Verwaltungskosten würden nicht eingespart werden, wenn man die evangelisch-lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe auflösen würde. Sondern es gäbe mehr Verwaltung, mehr Wasserkopf als jetzt.
2009 fusionierten die evangelische Kirche in Thüringen und die der Kirchenprovinz Sachsen zur evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. 3 Jahre später entstand die Nordkirche aus der Fusion der nordelbischen Kirche, der Landeskirche Mecklenburg sowie der pommerschen Kirche. Diese Landeskirchen selbst beurteilen die Fusionen im Nachhinein naturgemäß vor allem positiv. Doch sind nach Einschätzung von Beobachtern die Einsparungen in der Verwaltung und beim Personal geringer ausgefallen als erwartet. Die Befürchtung der kleinen Landeskirchen nach einer Fusion mit einer großen geht ihre Bedeutung verloren. Als Beispiel nennt der anhaltinische Kirchenpräsident Joachim Liebig die evangelische Kirche der schlesischen Oberlausitz, die 2004 mit Berlin und Brandenburg in der EGBO aufging.
Mein Eindruck ist tatsächlich, dass es sehr schwer fällt, dann noch etwas von dieser Identität, dieser spezifischen Identität, gerade auch in Abgrenzung, sagen wir, zum Großraum Berlin aufrechtzuerhalten.
In der lippischen Landeskirche hat man bereits Fusionserfahrungen. Vor 4 Jahren haben sich die jeweiligen Sozialwerke zur Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe zusammengeschlossen. Trotz der positiven Erfahrungen steht der Detmolder Landessuperintendent Dietmar Ahrens einer Fusion seiner Landeskirche skeptisch gegenüber.
Ich glaube, die Gefahr würden hier viele auch sehen, dass wenn wir jetzt in eine Fusion gehen würden, sagen wir mal mit der, unserer Nachbarkirche Westfalen, dass natürlich dann die Bedeutung dessen, was hier geschieht, im Blick auf die gesamte Kirche natürlich geringer würde. Und die Frage, wie sehr hat man da noch Einfluss aufs Ganze, auf die Entscheidungen für die ganze Kirche, die würde sich natürlich schon auch massiv stellen, das glaube ich schon, ja.
Vom Fusionsfieber kann also keine Rede sein. Doch wenn die finanzielle Lage gerade der kleinen Landeskirchen immer schwieriger wird, dann wird sich auch der Druck zu Fusionen massiv erhöhen.
Braucht man die kleinen Landeskirchen noch? Michael Hollenbacher zu dieser Frage Pro- und Kontra-Stimmen eingesammelt.